Auweia, was war das für ein Stotterstart? Friedrich Merz, durchgefallen im ersten Wahlgang. Als erster Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt. Und wie geht es jetzt weiter? Bleibt Merz Kanzler zweiter Wahl mit einer Koalition, die sichtbar uneinig und unzuverlässig ist? Oder gelingt ihm doch der kraftvolle Aufbruch, den das Land so dringend braucht? Die Signale sind unterschiedlich. In der Außenpolitik setzte Merz gemeinsam mit Macron, Starmer und Tusk in der Ukraine ein starkes Zeichen. In der Innenpolitik dagegen gibt es Streit, noch bevor die Koalition so richtig losgelegt hat. Die Stichpunkte heißen Mindestlohn, Rente und Höchstarbeitszeit. Ist der Interpretationsspielraum, den der Koalitionsvertrag lässt, vielleicht zu groß? Hat hier Eile vor Gründlichkeit gesiegt? Startschwierigkeiten. Gelingt Schwarz-Rot der Aufbruch? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Matthias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Andreas Audritsch, ebenfalls stellvertretender Fraktionschef seiner Partei, der in Bündnis 90 den Grünen. Herzlich willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Danke für die Einladung. Herzlichen Dank.
Herr Middelberg, Friedrich Merz ist zum 10. Kanzler der Bundesrepublik gewählt worden. Er ist aber der Erste, der dafür zwei Wahlgänge brauchte, jetzt knapp eine Woche danach. Ist das aus den Köpfen raus oder ist das doch noch Bürde?
Nein, ich glaube, das ist keine Bürde mehr. Das ist sicherlich das erste Mal gewesen, dass das im ersten Wahlgang nicht geklappt hat. Aber die Mehrheiten waren früher sehr, sehr viel größer und es gab teilweise auch sehr viel mehr Abweichler bei anderen vorhergehenden Wahlgängen von anderen Kanzlern. Nur diesmal hat sich eine relativ geringe Zahl von Abweichlern eben ausgewirkt, weil die Mehrheit auch nicht so groß ist. Und ich glaube, dass viele, vielleicht in meiner Fraktion, aber auch bei den Sozialdemokraten, nicht wirklich im Auge hatten, dass es am Dienstag eben nicht gleich weitergegangen wäre mit einem zweiten Wahlgang, sondern dass es eines neuen Vorschlags bedurfte, eines neuen formalen Wahlverfahrens und dass dann mehrere Tage erforderlich sind, bis man überhaupt einen zweiten Wahlgang machen kann. Das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm gehabt und haben deshalb möglicherweise leichtfertig ihre Stimme abgegeben.
Wobei man sagen muss, man weiß noch nicht, aus welcher Fraktion die Stimmen gefehlt haben. Alles ist Spekulation. Und 12 waren es, glaube ich, am Ende. Also nicht eine ganz so kleine Zahl, die im ersten Wahlgang nicht zugestimmt hat. Aber unbestritten ist ja, dass die Herausforderungen wahnsinnig groß sind, vor der jetzt die Koalition steht. Allerdings ist es ja auch so, dass die Erwartungen riesig sind. Das hat auch damit zu tun, dass die CDU eine Agenda 2030 versprochen hat, wo sehr vieles sehr schnell besser werden soll. Vor diesem Hintergrund, war das ein guter Start, die jetzt knapp eine Woche, die hinter uns liegt?
Ich weiß gar nicht, ob die Erwartungen so groß sind, weil sich jetzt zwei Parteien zusammengetan haben, CDU, CSU und SPD, die doch inhaltlich auch in vielen Punkten sehr weit auseinander liegen. Und ich habe das ganz gut in Erinnerung, dass in Ampelzeiten mit dem Start der Ampel die Erwartungen eigentlich wahnsinnig hoch waren. Und die Euphorie auch sehr, sehr groß war. Jetzt ist die Euphorie, sage ich mal, auf ziemlich niedrigem Level. Die Erwartungen, dass CDU, CSU und SPD sich in allen Fragen so toll verstehen, sind gar nicht so groß. Und ich glaube, das ist eine gute Chance dafür, dass der Start jetzt gut werden kann und dass wir am Ende diese eher geringeren, zurückhaltenden Erwartungen übererfüllen können. In der Außenpolitik kann man das mit einem sehr guten Start von Friedrich Merz jetzt schon sehen. Und das wird in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik auch der Fall sein.
Herr Audritsch, wenn Herr Middelberg jetzt sagt, dass die Erwartungen gar nicht so groß sind, obwohl es ja eben dieses 500-Milliarden-Paket geben soll, dann das teilweise Aussetzen der Schuldenbremse, ist das Erwartungsmanagement, das Herr Middelberg gerade betreibt? Sie waren lange genug, jetzt 3 Jahre in der Regierung. Vielleicht können Sie da Tipps geben.
Das ist ja offensichtlich Teil des Staates gewesen, dass man sich als Arbeitskoalition beschrieben hat, dass man ganz bewusst versucht hat, diesen Angang in der Koalition zu finden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir werden am Ende dann daran messen, was tatsächlich passiert ist. Das heißt, dadurch, dass man jetzt am Anfang diese Art der Kommunikation an den Tag legt, werden die Probleme nicht kleiner und wird am Ende auch die Herausforderung nicht kleiner. Und da wird diese Koalition zeigen müssen, ob sie es kann. Ich sag mal so vorsichtig, dass am Anfang diese 18 nicht zugestimmt haben. Das zeigt vor allem eins, nämlich dass offensichtlich niemand das vorbereitet hatte. Im Nachgang wusste niemand, wie eigentlich die Geschäftsordnung ist. Die Grünen und die Linken mussten unterstützen. Das haben wir getan, dass am gleichen Tag die zweite Abstimmung stattfinden konnte. Und das ist ein bisschen auch ein Symbol dafür, wie an den verschiedensten Stellen offensichtlich in diese Legislaturperiode gestartet wurde. Nach vielen Jahren, in denen man hätte vorbereiten können, scheint das nicht anständig gemacht zu sein, sonst hätten wir jetzt nicht so viel Chaos.
12 Stimmen haben im ersten Wahlgang gefehlt, 18 waren es, die nicht für Merz abgestimmt haben. Wir wollen gleich durch die einzelnen Punkte gehen, aber jetzt schon mal ganz generell gefragt. Es gibt sehr viele sichtbare Streitpunkte in dieser Koalition und nur weil man in einer Arbeitsregierung ist oder Koalition ist, heißt es ja nicht, dass man sich unbedingt streiten muss. Wenn Sie das jetzt so sich betrachten, ist da auch so etwas wie Genugtuung oder vielleicht klammheimliche Freude mit dabei? Weil die Kritik aus der Union an der Ampel war ja sehr groß, gerade weil sie immer so uneinig daherkam.
Nein, ich finde, die Art und Weise, wie Friedrich Merz in den letzten Jahren Oppositionspolitik betrieben hat, darf kein Beispiel sein, weil diese Oppositionspolitik allein darauf ausgelegt war, am Ende Dinge zu verunmöglichen, die in der Realität notwendig gewesen wären. Man hat das ja gesehen bei der Frage nach den Investitionen, kreditfinanzierte Investitionen. Wir haben es bis zum letzten Tag, auch in der Zeit, als die FDP schon weg war, als es nur noch Rot und Grün war, Friedrich Merz angeboten, genau diese Dinge zu tun. Er hat es immer abgelehnt. Das hatte die Folge, dass Unternehmen nicht investieren konnten, dass Arbeitsplätze in Gefahr geraten sind. Das heißt, es hat einen realen Schaden in der Wirklichkeit hervorgebracht. All das könnte jetzt natürlich etwas wie Nachtreten, Wut, Ähnliches auslösen. Das wären ganz menschliche Gefühle. Aber ich finde, das ist nicht die Aufgabe, die man hat im Bundestag. Die Aufgabe, die man hat, ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie es am besten für dieses Land funktionieren kann. Und deswegen haben wir von Beginn an gesagt, wir sind konstruktiv, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Wenn es darum geht, kreditfinanzierte Investitionen jetzt möglich zu machen. Oder als es jetzt darum ging, in der Frage der Abstimmung, dass man die am gleichen Tag machen kann. Eine Verzögerung von 2-3 Tagen hätte Chaos bedeutet, hätte nur den Rechtsextremen die Möglichkeit gegeben, daraus Profit zu schlagen. Und insofern, vielleicht könnte man zugespitzt sagen, die Linken und die Grünen haben in dem Moment mehr staatspolitische Verantwortung bewiesen, als das Friedrich Merz in seiner gesamten Oppositionszeit hat.
Da müssen Sie jetzt rein.
Nö, da muss ich gar nicht rein. Ich fand das schon konsequent und auch konstruktiv und will da Herrn Audretsch auch gar nicht widersprechen. Das war ein konstruktiver Beitrag der Grünen und auch der Linken, um das Wahlprozedere noch am selben Tag, am Dienstag fortsetzen zu können. Sonst hätten wir wahrscheinlich 2 Tage Aufschub gehabt. Und ich fand das einen konstruktiven Beitrag. Das kann man gar nicht kritisieren, sondern ich lobe das ausdrücklich und anerkenne das auch ausdrücklich.
Dann lassen Sie uns in die einzelnen Punkte reingehen, die jetzt das Regierungshandeln prägen werden. Ich will mal mit dem Begriff Agenda 2030 anfangen, der von der CDU eingebracht wurde. Warum dieser starke sprachliche Bezug zur Agenda 2010 von Gerhard Schröder? Das ist schon beabsichtigt so, oder?
Ja, sicher. Natürlich ist das beabsichtigt. Und im Grunde brauchen wir auch solche Reformmaßnahmen auf diesem Level wieder. Und wir verfolgen das ja auch gerade beim Thema Bürgergeld. Und wir sind guter Dinge, dass wir das auch mit dem Koalitionspartner SPD so umsetzen können, wenngleich jetzt der Begriff sich nicht in dem Koalitionsvertrag wiederfindet. Das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar. Man wird sich nicht in allem durchsetzen, was man vorher im Wahlkampf als Union gesagt hat. Das ist aber auch völlig klar. Aber wir haben inhaltlich sehr vieles von dem umsetzen können, was wir unter Agenda 2030 verstanden haben. Wir haben ja auch ein Sofortprogramm formuliert, relativ kurz vor der Wahl, mit 15 Punkten. Davon sind die allermeisten, ich glaube, 12, 13 sogar im Koalitionsvertrag umgesetzt. Also ich glaube, inhaltlich können wir zufrieden sein. Und wir sehen in dem, was wir da im Koalitionsvertrag vereinbart haben, durchaus eine Agenda, wenngleich auch noch bestimmte Punkte, ich sag mal Stichwort Rente, relativ offen geblieben sind.
Da wollen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, Herr Audretsch. Vor 20 Jahren, gut 20 Jahren, waren die Grünen in Regierungsverantwortung mit Gerhard Schröder, haben die Agenda 2010 mitbestimmt. Das, was geblieben ist nachher, war vor allem die Sozialstaatsreform, Hartz IV, die dann auch im Nachhinein doch sehr umstritten war. Jetzt bei der Agenda 2030, Herr Mittelberg hat das Stichwort gesagt, wird es vor allem um das Bürgergeld gehen. Finden Sie das richtig, dass man jetzt wieder an eine große Sozialstaatsreform geht?
Wenn das, was wir an der Stelle sehen und auch in, im Vergleich zu der Debatte, die wir jetzt über mehrere Jahre erlebt haben, eine Agenda 2030 sein soll, dann fällt die sehr, sehr klein aus und dann ist das sehr, sehr wenig in Bezug auf das, was man bräuchte. Es ist ja in im Wahlkampf immer wieder versucht worden, das Bild zu zeichnen. Man könnte alle Probleme, auch alle Haushaltsprobleme dadurch lösen, dass man nur die Menschen im Bürgergeld ein bisschen härter rannimmt. Dann wird das schon alles. Dann arbeiten die mehr und dann kommt das am Ende. Dieses ganze Versprechen ist auf Sand gebaut und das sehen wir jetzt. Wir sehen, dass die Haushaltsprobleme eben nicht dadurch gelöst werden, dass man viel, viel weniger Möglichkeiten hat, das umzusetzen. Wir sehen in der Ankündigung, die wir jetzt in Sachen Bürgergeld sehen, dass es ganz konkrete Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes gibt, die zum Beispiel sagen, Sanktionen bis 30%, das ist jetzt schon im Bürgergeld möglich. Da kann man ein bisschen nachschärfen, das werden sie wahrscheinlich tun am Ende. Aber dass das den großen Umschwung, die große Frage einer Agenda 2030 ausmachen würde, das ist nun tatsächlich nicht der Fall. Frau Reiche hat an einem Punkt, und da kommen wir dann in die Frage der Wirtschaftspolitik und das, was es tatsächlich braucht, an einer Stelle ist sie ja sehr, sehr wohlwollend auch eingestiegen und hat gesagt, dass Robert Habeck in der Zeit jetzt, in der er Wirtschaftspolitik betrieben hat, ich glaube, sie hat sogar gesagt, fast Übermenschliches geleistet hat, was die Gaskrise angeht und Ähnliches. Und wir haben einen Teil, da wird jetzt sehr viel davon umgesetzt, was wir vorgeschlagen hatten und da sind gute Dinge drin, also ein Investitionsbooster, wir hatten eine Investitionsprämie vorgeschlagen, ist richtig und gut, sollte man tun. Die Investitionen, ich hatte es angesprochen, in die Infrastruktur, die Kreditfinanzierten, das ist absolut notwendig. Das braucht es jetzt, hatten wir vorgeschlagen, kommt jetzt, das ist gut. Die Strompreise günstiger zu machen, also die Netzentgelte runterzubringen, Energie bezahlbarer zu machen, hatten wir vorgeschlagen. Da war leider das Geld in der verletzten Legislaturperiode nicht da. Jetzt haben wir, das war einer der besten Beschlüsse, die man machen konnte, gemeinsam gesagt, wir stellen mehr Geld zur Verfügung. Das kommt jetzt, das ist gut. Das heißt, da sind viele Dinge, die kann ich auch tatsächlich gutieren. Aber dann wird ein Schuh draus. Wenn wir bei einer Agenda 2030 reden, dann müssen wir einen breiten Blick darauf haben. Und diese Verengung auf das Bürgergeld, das ist nun wirklich zu kurz.
Herr Audrich, Sie haben jetzt fast so ziemlich alles schon angesprochen, was wir im Verlauf der Sendung besprechen wollen. Wir kommen auch dazu. Ich möchte aber noch mal dabei bleiben, bei diesem Gefühl, das man ja auch auslösen will, wenn man von einer Agenda 2030 spricht, weil das eben diese Anleihe an der Politik der Agenda 2010 nimmt. Das, was jetzt allerdings besprochen wird, sind ja weniger die Teile, wo die CDU sehr Wert drauf legt, dass man eine groß angelegte Wirtschaftsförderung betreiben will. Die Themen, die momentan vor allem vorne sind, das sind Themen, die die SPD besetzt hat, also beispielsweise Mindestlohn, die Rente. Warum dringen Sie gerade mit Ihren Themen nicht durch, Herr Mittelberg? Ist das nur ein mediales Phänomen oder dringen Sie wirklich nicht durch, weil die SPD gerade einen guten Job macht?
Nö, ich habe da gar keine Bedenken, dass wir mit den Themen, die wir haben, durchdringen werden. Ich finde das auch ganz lustig, die Bemerkung mit der Agenda, die müsste jetzt noch kräftiger ausfallen. Also die Ampel hat jetzt dreieinhalb Jahre genau Zeit gehabt und hätte Agenda-Politik machen können. Obwohl man wirklich sehenden Auges wahrnehmen konnte, dass es bergab geht mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Dass wir haben jetzt, gehen in das dritte Jahr einer Rezession. Das heißt, unsere Wirtschaftsleistung insgesamt geht zurück in Deutschland. Eine so schlimme Lage haben wir noch nie gehabt seit Gründung dieser Bundesrepublik. So, das werden wir jetzt umkehren müssen. Das schon ist eine Riesenaufgabe. Wir verlieren jeden Monat mehrere tausend Arbeitsplätze, vor allen Dingen in der Industrie. Das ist eine klare Aussage auch zum Industriestandort Deutschland, wo die Unternehmen einfach keinen Anreiz mehr haben, hier zu investieren und bauen ihre Arbeitsplätze hier ab und investieren vielfach im Ausland. Diese Entwicklung werden wir jetzt umdrehen müssen. Und da ist sehr viel erforderlich. Die Punkte, die Sie auch eben gelobt haben im steuerlichen Bereich oder etwa was die Absenkung der Energiepreise angeht. Aber wir müssen noch sehr viel mehr machen. Und auch der Ansatz beim Bürgergeld ist ganz, ganz wichtig. Weil wir müssen das Arbeiten attraktiver machen und lohnender machen. Jemand, der arbeitet, muss selbst, wenn er im unteren Level unterwegs ist, sagen, ich habe 500-600 Euro netto mehr in der Tasche, wenn ich arbeite, als wenn ich Bürgergeld ziehe. Das muss einen Riesenunterschied machen, damit der Anreiz größer wird. Das hat die Ampel alles in 3 Jahren nicht geschafft und hat alle diese Aufgaben liegen lassen, 3 Jahre lang. Dass Sie das jetzt loben, dass wir das und das machen, finde ich schön. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wir gehen überhaupt jetzt erstmal daran, an diesem Standort was umzubauen. Es könnte noch mehr sein, nach meiner Vorstellung als Unionspolitiker. Aber ich bin auch der Auffassung, dass auch die SPD erkennen wird, an mehreren Punkten, das hat sie ja auch beim Bürgergeld erkannt, dass Dinge reformiert werden müssen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Regierung das über die Strecke leisten kann.
Herr Autotsch, bevor Sie da drauf reagieren, ich würde Herrn Mittelberg noch mal fragen wollen, weil das ist ja alles so ein bisschen im Ungefähren, zumindest was jetzt die öffentliche Diskussion angeht. Das, was wir momentan konkret diskutieren, sind Dinge, die von der SPD gerade eingebracht werden. Und ich habe das gerade gesagt, es gibt Themen, die die SPD besetzt, wie beispielsweise Themen in der Rente. Da gibt es den Vorstoß von Frau Baas, der neuen Sozialministerin, dass Beamte und Selbstständige einzahlen sollen in die gesetzliche Rentenversicherung. Weil das ist ja eins der großen Probleme in Deutschland, dass der jährliche Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in die Kasse immer so wahnsinnig groß ausfallen muss. Was halten Sie denn davon? Das wäre ja eine Maßnahme, die man schnell umsetzen könnte.
Also man kann über viele Dinge nachdenken und ich will auch gar nicht alles von vornherein vom Tisch wischen. Wir wollen ja eine Rentenkommission einsetzen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Wir müssen aber wirklich grundlegender reformieren. Wenn ich jetzt einfach sage, Beamten, Abgeordnete, andere zahlen jetzt noch zusätzlich in die Rentenkasse ein, habe ich zwar erstmal mehr Einnahmen, aber die Leute, wenn sie dann in Rente gehen, wollen ja aus dieser Rentenkasse dann auch irgendwann Zahlungen raushaben. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssen diese Zahlungen, die Auszahlung, dann äquivalent sein zu dem, was sie eingezahlt haben. Das heißt, am Ende bringt das keine Entlastung, sondern es verschiebt eigentlich das eigentliche Problem zeitlich nur weiter nach hinten. Also ein wirklicher Lösungsbeitrag ist das leider nicht. Ich würde mir von der Arbeitsministerin wünschen, dass sie wirklich überlegt, es darf keine Tabus dabei geben. Deswegen will ich auch gar nicht sagen, das oder das darf es gar nicht geben. Aber es muss dann schon es müssen schon Reformvorschläge sein, die wirklich langfristig auch zu einer Lösung beitragen.
Herr Autotsch, was halten Sie von dem Vorschlag? Es gibt ja viel Kritik, aber auch viel Lob dafür. Die einen sprechen von Sozialpopulismus, andere sagen, nee, das ist längst überfällig. Wo stehen da die Grünen?
Der Weg ist der richtige, sich hin zu Bürgerversicherungen und das bedeutet Bürgerversicherungen in der Rente, aber auch in der Gesundheit und der Pflege hinzuentwickeln. Aber ich sage bewusst hinzuentwickeln, weil das nicht von heute auf morgen geht. Ich finde, dass die CDU/CSU das so kategorisch abgelehnt hat, wird dem nicht gerecht. Das kann man niemandem erklären, dass Abgeordnete ein eigenes System haben, in dem sie bedeutend höhere Ansprüche aufbauen als die breite Bevölkerung. Das abzuschaffen und zu sagen, Abgeordnete zahlen jetzt in die gesetzliche Rentenversicherung ein, wäre aus meiner Sicht ein sehr schnell machbarer, sehr einfacher Schritt hin zu einer Bürgerversicherung. Was aber auch richtig ist, ist, dass man die ganzen Fragen deutlich breiter betrachten muss. Wir haben ein riesiges Finanzierungsproblem, was die sozialen Sicherungssysteme angeht insgesamt. Und das wird ein breites Bündel an Maßnahmen brauchen. Wir brauchen anständige Löhne. Das beginnt bei der Frage des Mindestlohnes. Da gab es leider keine eindeutige Lösung in der Koalition. Die Frage, ob jetzt am Ende tatsächlich die 60% Median, die 15 Euro Mindestlohn kommen, ist offen. Es braucht bessere Tariflöhne, es braucht einen besseren Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt, es braucht Zuwanderung, weil wir natürlich Leute brauchen, die einzahlen und wir müssen auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge neu aufstellen. Ein Bürgerfonds haben wir vorgeschlagen. All das ist im Moment nicht beantwortet durch die Koalition. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass auch an diesen ganzen Orten eigentlich aus der Situation heraus, dass man keine Idee hatte, wie man es nun lösen will, am Ende Kommissionen eingesetzt wurden, die dann, in die alles verschoben wurde. Am Ende, so hat Frau Baas heute auch gesagt, beruft man sich darauf, es gibt für alles eine Grundlage, nämlich eine Kommission. Und dann diskutiert man ein bisschen und verschiebt es in die Kommission. Das ist das, was wir bislang gesehen haben.
Herr Autotsch, daraus ergeben sich zwei Nachfragen an Herrn Mittelberg. Ein Stichwort haben Sie genannt, der Mindestlohn. Da gab es schon vor Regierungsbildung ja eine unterschiedliche Sichtweise drauf. Noch SPD-Generalsekretär Mirsch, der Fraktionsvorsitzender jetzt ist, der hat gesagt gehabt, wenn man sich da nicht einigt in der Findungskommission, dann wolle man da auch gesetzgeberisch tätig werden. Da haben Sie schon gesagt von der CDU, da kann man natürlich nicht mitgehen, weil dann kann man sich so eine Findungskommission auch direkt sparen. Ist das denn jetzt koalitionsintern geklärt? Kann man da einen Haken hintermachen?
Ja, es gibt ja eine klare Absprache im Koalitionsvertrag und die sagt, die Mindestlohnkommission, die ja aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzt Arzt ist weiter für die Lohnfindung und die Festlegung des Mindestlohns zuständig.
Das ist ihr.
Genau. Und dabei bleibt es auch, weil das ist ja Teil des Koalitionsvertrages. Das ist aber auch nicht der entscheidende Knackepunkt, wenn ich die Rente sanieren will. Ich will auf den Punkt, weil mir das wichtig ist, auch nochmal zurückkommen. Die Rente saniere ich nicht, indem ich einfach Löhne nach oben schiebe. Denn entscheidend ist ja, ich muss auch viele Menschen in Arbeit haben. Im Moment verlieren wir haufenweise Arbeitsplätze. Deswegen nutzt mir das gar nichts, wenn ich jetzt die Löhne erhöhe. Weil am Ende verliere ich dann im Zweifel noch mehr Arbeitsplätze. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Standort wettbewerbsfähiger machen, dass wir Investitionen hier zurückgewinnen, dass Unternehmen wieder Leute einstellen, hier neue Fabriken, neue Produktionen anfahren in Deutschland. Das ist das Entscheidende. Und dann habe ich wieder mehr Einzahlungen in die Rentenkasse. Und was dann als nächster Schritt, weil Sie es eben gesagt haben, Zuwanderung brauche ich, ja. Was wir jetzt vereinbart haben, und das ist richtig in dieser Koalition, wir wollen die Zuwanderung in Jobs ja durchaus weiter nach oben fahren. Aber was wir runterfahren wollen, ist die Asylzuwanderung. Weil die Asylzuwanderung, die Sie ja wirklich immer ganz klasse finden, die findet bei uns leider gar nicht in Jobs statt. Von den Menschen aus Syrien, die hier in unser Land gekommen sind, die größte Flüchtlingsgruppe, die wir haben, arbeiten 34%, 56% beziehen Bürgergeld. Das ist eine Riesenaufgabe, diese Menschen in Beschäftigung zu bringen. Und deswegen ist Asylzuwanderung nicht das, was uns hilft, sondern wir brauchen gezielte Zuwanderung in Jobs und wir müssen die Asylzuwanderung wirklich zurückfahren. Und dann ist der dritte Punkt, den ich nenne beim Thema Rente, ist das Thema, wir brauchen eine zusätzliche Säule der Kapitaldeckung in der Rente, weil wir es gar nicht mehr schaffen werden, auch durch Zuwanderung das Problem des nicht mehr stattfindenden Ausgleichs zwischen Einzahlern in die Rente und denen, die Rente beziehen wollen, noch auszugleichen.
Also das, was Sie machen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, wird uns das nicht weiterhelfen. Es ist wieder das gleiche Spiel, was man von der Union schon seit vielen Jahren kennt, dass immer dann, wenn es schwierige Fragen, Finanzierung, Rente oder die Frage der Wirtschaftlichkeit, der Wettbewerbsfähigkeit angeht, dann gibt es zwei Antworten. Die eine heißt Bürgergeld, die andere heißt Flucht und Migration. Das ist vorbei an allem, was sinnvolle Wirtschaftspolitik am Ende ist. Das sind Ablenkungsmanöver.
Fangen Sie nicht wieder diese absurden Debatten an. Sie haben es gerade erlebt.
Wir haben es gerade erlebt. Und dass Sie es jetzt wieder tun, ist wirklich unfassbar. Wir hatten diese Diskussion.
Lassen Sie mich den Punkt machen.
Wir hatten im Wahlkampf die Situation, dass Sie immer und immer wieder das Märchen verbreitet haben, dass wir alle notwendigen Finanzierungsfragen lösen können, indem wir nur die Menschen im Bürgergeld ein bisschen mehr drangsalieren. Es ist in sich zusammengebrochen. Es ist in sich zusammengebrochen, diese These, sobald Friedrich Merz selber Kanzler werden wollte. Deswegen war es richtig, und das ist was Positives, dass er sich darauf eingelassen hat, das zu machen, was wir seit Jahren fordern, nämlich die Schuldenbremse so zu reformieren, dass die Investitionen endlich getätigt werden können. Der zweite Punkt, ich muss es jetzt einmal kurz auch nebeneinander stellen. Der zweite Punkt ist, Sie haben immer gesagt, Sie wollen Steuern senken für Unternehmen, um Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Was Sie jetzt machen, ist, dass Sie sagen, die Wettbewerbsfähigkeit soll irgendwie kommen, aber die Frage der Steuersenkungen entscheiden wir mal zur Mitte der Legislaturperiode. Auch da ist das gesamte Konzept der Union in sich zusammengebrochen. So muss man das sagen.
Lassen Sie uns das jetzt nur sortieren, damit uns die Zuschauer ein bisschen folgen können. Man muss aber einmal in der Breite darstellen, dass im Kern die Thesen der Union,
die Sie seit Jahren verbreiten,
lassen Sie uns das so machen, dass man uns folgen kann. Ein Punkt, den wir angesprochen haben, ist das Bürgergeld. Sie haben die Gesamtsumme genannt, die dafür jährlich ausgegeben wird. Wie hoch ist denn aber im Vergleich zu den 50 Milliarden, die dafür ausgegeben werden, das konkrete Einsparpotenzial, wenn man beim Bürgergeld nachjustiert?
Also der Hauptpunkt, wie man wirklich einsparen kann, ist, dass man mehr Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit bringt.
Wie viel könnte das bringen?
Wir haben 5,4 Millionen Menschen im Bürgergeld. Davon sind 4 Millionen erwerbsfähig, könnten arbeiten. Wir haben 1,8 Millionen. Ich mache es jetzt ganz konkret. 1,8 Millionen sind arbeitslos gemeldet, arbeitssuchend. Wenn wir nur 100.000 mehr in Arbeit brächten, könnten Sie den Bundeshaushalt damit um 2 bis 3 Milliarden, je nach Lohngröße, entlasten.
Und Sie haben gerade eine Billion Schulden
aufgenommen. Und Sie geben insgesamt, jetzt darf ich vielleicht mal ausführen, Herr Audretsch, ohne dass Sie mich unterbrechen. Wir haben 52 Milliarden, das sind sogar über 10% des gesamten Bundeshaushalts, das wir nur für Bürgergeld aufwenden. Hier ist ein Rieseneinsparvolumen. Wir haben 27 Milliarden, die wir ausgeben für Asyl- und Fluchtursachenbekämpfung. Auch da ist ein Rieseneinsparvolumen. Wenn wir 100.000 weniger Asylbewerber im Land haben und diese Zahlen weiter zurückführen, sparen wir jedes Jahr Milliarden.
Herr Milberg, würden Sie denn uns eine Zahl mit auf den Weg gehen? Also wie hoch konkret ist das Einspar?
Ich habe Ihnen das ja eben gesagt, wenn wir 100.000 mehr in Beschäftigung bringen, und das ist ein Ziel, das man, ich sag mal, in einer Jahresperspektive durchaus erreichen kann. Und wenn Sie das mal über mehrere Jahre rechnen, können Sie jedes Jahr 2 bis 3 Milliarden mehr sparen. Das summiert sich auf. Sie haben mit den Hartz-Reformen damals die Hälfte der Leute, die arbeitslos gemeldet waren, in Beschäftigung gebracht. Die Hälfte. Das war weit über 1 Million. Dann wären wir in Größenordnung locker im zweistelligen Milliardenbereich. Damit können Sie nicht den ganzen Haushalt sanieren. Nur, Herr Audretsch, Sie haben es doch die ganze Zeit laufen lassen. Ihnen sind doch die Bürgergeldkosten am Ende völlig um die Ohren geflogen.
Damit wir einen Punkt weitergehen können, gehen Sie bei den Zahlen mit. Ganz kurze Replik darauf oder widersprechen Sie diesen Zahlen?
Die Aussagen von Herrn Middelberg zeigen die gesamte Absurdität der Diskussion. Wenn Herr Middelberg sagt, es gibt eine theoretische Möglichkeit, 1 bis 2 Milliarden im Jahr einzunehmen. Da waren wir gerade. Zuerst mal wird die Koalition mehr ausgeben, weil sie mehr fördern will. Also wird es erstmal teurer. Und auf der gleichen Seite haben wir, oder gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die Situation, dass 1 Billion Euro Schulden aufgenommen wurden. Viele 100 Milliarden Euro Schulden, weil Investitionen getätigt werden müssen. Da sieht man die Relation. Und diese Debatte, alles, was wir an Fragen in Deutschland zu beantworten haben, auf dem Rücken der Menschen im Bürgergeld, auf dem Rücken von Geflüchteten auszutragen, das zerstört die Gesellschaft von innen. Das ist eine Diskussion, die ist wirklich fadenscheinig. Man sollte mal dahin gucken, wo uns tatsächlich Geld flöten geht. Bei den Cum-Cum-Fällen, den Cum-Ex-Fällen, da wo die Steuerhinterziehung passiert, da gehen uns Milliarden, hunderte Milliarden flöten jedes einzelne Jahr und sie adressieren es überhaupt
nicht. Bevor wir den nächsten
Punkt... Aber das ist ein relevanter Punkt. Ich will, dass wir endlich aufhören, Ressentiments gegen Menschen, die wenig haben, immer wieder zu schüren und am Ende keinen Effekt am Ende davon zu haben. Ich will, dass wir da hingucken, wo es die realen Probleme gibt. Und wir sehen in jedem einzelnen Punkt, wir sehen es auch bei den Grenzkontrollen gerade, da, wo Friedrich Merz auf die Wirklichkeit trifft, entsteht Chaos und konterkariert sich die These, die da davor aufgestellt wurde. Und das muss enden.
Ich würde gerne einen zweiten Punkt aufgreifen, den Sie gerade genannt haben, damit wir da auch so ein bisschen die Chance geben, dass man uns folgen kann. Und zwar geht es da um die Wirtschaftspolitik und um die Frage der Entlastung von Wirtschaftsunternehmen. Sie haben das angesprochen, da sind konkrete Entlastungen für Unternehmen eigentlich erst für die Zeit nach der oder ungefähr zur Hälfte der Legislaturperiode angekündigt worden. Wobei auch da müssen wir jetzt einmal ein bisschen sortieren. Wir haben einmal die Steuerentlastungen, die sollen tatsächlich erst 2028 kommen und dann jedes Jahr bei der Körperschaftssteuer um 1%. Was aber jetzt schon sofort passieren soll, ist dieser Investitionsboost. Also dass man 30% von Kosten pro Jahr in den nächsten 3 Jahren, also von Investitionen, absetzen kann. Ist das alles? Soll das jetzt sozusagen die Wirtschaftswende und dementsprechend auch die Mehreinnahmen des Staates generieren?
Nein, das ist nicht alles, aber das ist ja erstmal ein ganz wesentlicher Beitrag. Das hat die Ampel in der ganzen Zeit nie gemacht. Wir machen jetzt eine Unternehmenssteuersenkung. Nein. Man muss das so sehen. Jemand, der aus dem Ausland oder auch aus unserem Land auf den Standort Deutschland guckt, der produziert hier beispielsweise ein Auto wie VW. VW sagt, den ID.1 bauen wir nicht mehr in Deutschland, weil das viel zu teuer ist, sondern den bauen wir jetzt in Portugal. Das ist eine klare Aussage. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist zu teuer, um dieses Auto hier zu bauen. BMW baut sein neues Werk für die neueste Generation von Elektrofahrzeugen nicht in Deutschland, sondern in Ungarn. Auch das ist eine glasklare Aussage. Für Investoren sind Steuern Preise, die sie bezahlen müssen für eine Produktion in Deutschland. Diese Preise sind mittlerweile zu hoch. Das haben Sie die ganze Zeit in Ihrer Regierungszeit nicht angefasst und nicht korrigiert. Das ist erstmal Fakt. Wir fassen es jetzt an. Wir machen die Abschreibung, das ist der erste Schritt. Und wir gehen dann rein in eine Steuersatzsenkung bei der Körperschaftssteuer. Dann kommen hinzu die Senkungen bei den Energiekosten. Das ist ganz, ganz wichtig für die Industrie in Deutschland, die besonders energieintensiv ist. Und dann kommen die ganzen anderen Kapitel, wie der Abbau von Bürokratielasten, Stichwort Lieferkettengesetz, Stichwort Betriebsbeauftragte, Stichwort Bonpflicht und so weiter und so weiter. Und dann werden wir weitere Reformen auch in der Umsetzung von Investitionsvorhaben machen. Ich nenne nur ein Stichwort, Plangenehmigung statt Planfeststellung. Das verkürzt die Verfahren ganz gewaltig.
Herr Mittelberg, bevor wir viel zu viele Stichpunkte haben, die wir dann gemeinsam abräumen müssen, lassen Sie uns doch vielleicht einmal dabei bleiben. Also wir haben die Subventionen, die Abschreibungsmöglichkeit auf Subventionen in den nächsten 3 Jahren 30%. Wir haben die Senkung der Körperschaftssteuer. Das sind doch schon einige, und die Senkung der Energiepreise, die beabsichtigt sind. Das sind doch schon einige Punkte, die auch eigentlich im Sinne der Grünen sein müssen, weil da sind viele Ideen von Ihnen aus der letzten Legislaturperiode dabei, die Ihr Finanzminister nicht mitgemacht hat.
Das ist korrekt. Genau so war es. Das sind Ideen von Robert Habeck, die damals an Christian Lindner gescheitert sind und übrigens auch daran, dass die Finanzmittel nicht zur Verfügung standen. Wir haben das diskutiert, mache ich nicht nochmal auf. Das, was wir ja sehen, ist, die Union hatte immer den Vorschlag, auf breiter Front Steuern für alle zu senken. Wir hatten immer gesagt, wir müssen ganz präzise Investitionen unterstützen. Das, was jetzt passiert, es werden präzise Investitionen unterstützt, weil auch die Union die Erkenntnis hatte, das Geld für eine breite Steuersenkung ist gerade gar nicht da. Insofern ist das ein guter Schritt. Und es sind keine Steuersenkungen, sondern es ist schlicht und ergreifend eine Verschiebung. Abschreibungen sind Verschiebungen, die Kosten fallen zu einem anderen Zeitpunkt an. Und ob dann ab der Mitte der Legislaturperiode tatsächlich eine Einkommensteuersenkung kommt oder eine Körperschaftssteuersenkung, das wird man dann sehen. Das ist übrigens auch eine Frage, die Menschen mit kleinen Einkommen sich stellen müssen. Am Ende werden wir auf der einen Seite deutlich steigende Preise haben, zum Beispiel wenn der Emissionshandel kommt, dann wird das Tanken teuer, dann wird das Heizen teuer. Gleichzeitig soll es kein Klimageld geben, das heißt, es gibt keinen Ausgleich. Und ob es eine Einkommensteuersenkung für Menschen mit kleinen Einkommen gibt, das sieht die Koalition mal auf der Hälfte der Legislatur. Mal schauen, was dann los ist. Also insofern, es wird am Ende teuer werden. Es wird für die Unternehmen teuer werden. Es wird für die Menschen mit kleinen Einkommen teuer werden. Alles andere ist zumindest bislang nicht absehbar.
Aber was sollte die Koalition jetzt im ersten Schritt anders machen?
Ist richtig, dass diese konkrete Fokussierung auf die Investitionen kommt. Das Zweite ist, die Mittel, die in den Klima- und Transformationsfonds dann ab 2027 kommen, sollten tatsächlich in einem Klimageld ausgezahlt werden. Und ich möchte vielleicht einen Punkt auch noch mal mit ins Feld führen, weil er die ganze Systematik konterkariert. Es ist richtig, die Energiepreise jetzt zu senken, indem die Stromsteuer runtergehen und indem die Netzentgelte runtergehen sollen. Gleichzeitig ist die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche dabei, die Preise massiv durch die Decke schießen zu lassen. Sie kriegt immer dann leuchtende Augen, wenn es darum geht, das Fossile wieder voranzutreiben. Sie will 20 Gigawatt Gas ausschreiben. Sie will Gaslieferverträge ausbauen. Sie will in Deutschland die Gasförderung ausbauen. Das heißt, am Ende, wenn man es mal konkret macht, Gasbohrungen in der Nähe des Wattenmeers vor Borkum, das heißt Fracking in Niedersachsen. Und all das wird ab 2027 steigend mit dem CO2-Preis belegt. Das wird immer, immer teurer. Das Fossile wird teurer und Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, dass für sie die Kosten immer weiter steigen, dass für die Menschen zu Hause die Kosten immer weiter steigen und dass es keinen Ausgleich gibt. Die Lösung davon wäre, dass man jetzt den Weg weitergeht in die Erneuerbaren rein. Die Erneuerbaren sind die günstigsten Energien, die wir haben. An der Stelle höre ich von Frau Reiche leider immer nur sehr Zurückhaltendes. Das will sie alles überprüfen und gegebenenfalls nicht mehr fortführen. Das war ein Riesenerfolg von Robert Habeck, diese günstigsten Energien, die wir überhaupt haben, so enorm ausgebaut zu haben. Und wir sehen auf der einen Seite einen enormen Gasboom, der vorbereitet wird. Gleichzeitig bedeutet das, dass wir neue Technologien nicht bedienen. Und drittens bedeutet das, dass wir Preise durch die Decke schießen sehen werden. Und das ist das, was gerade vorbereitet wird. Und dagegen werden wir mit allem, was wir haben.
Sie haben den Namen Katharina Reiche genannt. Ja. Das ist eine Personalie. Wildberger ist die andere Personalie. Also auffällig ist, dass sehr viel Wirtschaftskompetenz im Kabinett von Herrn Merz drin ist. Wenn Sie das jetzt so sagen, ist das eine Kritik an Frau Reiche, dass Sie ihr Lobbyismus unterstellen?
Frau Reiche hat in den letzten Jahren in einem Unternehmen gearbeitet, das sehr verbunden war mit den Gasnetzen in Deutschland. Das ist korrekt. Mehrere 10.000 Kilometer Gasnetz waren in der Verantwortung auch ihres konkreten Umfeldes, auch beim VKU war das der Fall. Und da liegt zumindest die Frage nahe, oder sie muss beweisen, dass sie jetzt Politik macht für günstige Preise, für Klimaschutz und neue Technologien und nicht das Alte bedient, auch wenn es in ihrem Zuständigkeitsbereich, in ihren vergangenen Jobs war. Wir wissen noch nicht, ob da Lobbyismus rauskommt, aber es kann zumindest sein und es liegt nahe.
War es nicht klar, dass diese Karte irgendwann gezogen wird? War das nicht sozusagen mindestens mal das Risiko? Weil man muss ja sagen, dass solche Menschen aus der Wirtschaft rausgehen und für deutlich weniger Gehalt in der Regierung arbeiten, das ist doch erstmal etwas, was man gar nicht kritisieren sollte und kann.
Nee, ich kritisiere das auch gar nicht. Sonst müsste ich ja auch das Fass wieder aufmachen und Herrn Habeck kritisieren, weil er sich Leute aus allen möglichen NGOs ins Haus geholt hat.
Das die haben dann völlig,
ja, die haben ja, die haben ja, die haben ja völlig, völlig ideologisch ihre Politik da umgesetzt, ohne darauf zu achten. Und deswegen, mir geht es um die Sache. Ich halte die Diskussion über die Personen nicht für ertragreich. Man muss also mein Lob für Herrn Habeck ist da sehr eingeschränkt, das sage ich ganz ehrlich. Weil in der Zeit von Herrn Habeck sind nur die Potenziale der erneuerbaren Erzeugung ausgebaut worden. Viel Windenergie, viel Solarenergie. Aber nichts ist vernetzt worden. Wir haben keine Speicher im System und wir haben keine redundanten Kraftwerke. Auch Herr Habeck wollte ja viele Gaskraftwerke bauen. Es ist nicht mal irgendein Genehmigungsverfahren, ein Gesetz, gar nichts ist auf den Weg gekommen. Es ist bei Ankündigungen geblieben. Wir brauchen aber diese Redundanzkraftwerke, wir brauchen die Vernetzung und wir brauchen die Speicher im System. Sonst nutzt uns der Ausbau der Erneuerbaren gar nichts. Denn es hilft ihnen ja nichts. Ich war neulich in Neuharlingersiel in Ostfriesland an der Küste. Da sagt mir der Bürgermeister, in diesem Jahr, Herr Mittelberg, ist bisher 48% unseres Windstroms abgeregelt worden. Das heißt, der Strom wird da zwar erzeugt, den kann aber keiner brauchen da. Weil wir kriegen den nicht weg, weil uns die Netze fehlen. Und da, wo er erzeugt wird, braucht den Strom keiner. Und das ist das Problem. Wir erzeugen zwar wahnsinnig viel erneuerbaren Strom, aber zu Zeiten, wenn wir ihn nicht brauchen oder an Orten, wo wir ihn nicht brauchen. Und das ist die Schwierigkeit. Und wenn wir dann keine Kapazitäten haben, kaufen wir jetzt teuer, und zwar auch viel Atomstrom aus Frankreich ein. Seit der Abschaltung der Kernenergie ist der Stromimport nach Deutschland, hat er sich verdoppelt. Dafür bezahlen wir viel Geld. Das ist das Arbeitsergebnis von Robert Habeck.
Herr Mittelberg,
das
Sie
ist
haben,
nicht alles
Sie haben
so toll,
Punkte,
bitte, weil wir haben nur Kapazitäten ausgebaut, aber wir haben kein Gesamtsystem.
Sie haben jetzt drei
Punkte. Und darauf hat ein Satz noch, darauf hat Katharina Reiche jetzt vernünftigerweise hingewiesen, dass sie gesagt hat, wir brauchen ein Gesamtsystem von erneuerbaren Erzeugungskomponenten, aber wir brauchen auch, wenn die Erneuerbaren nicht liefern, Gaskraftwerke, um die Lücken zu füllen.
Sie haben drei Punkte angesprochen, dass man Gaskraftwerke braucht, um diese Dunkelflauten ausgleichen zu können. Sie haben angesprochen, dass man sich irgendwie Gedanken machen muss, wie man den im Norden produzierenden Strom in den Süden bekommt. Da wäre die Frage, haben Sie da schon mit der CSU gesprochen, wie das passieren kann? Das ist ja lang genug am Widerstand Bayerns gescheitert. Und Sie haben die Batterietechnologien angesprochen, dass man das speichern muss. Was sind da die konkreten Vorschläge und wie schnell kann sowas gehen?
Das wird Katharina Reiche jetzt erarbeiten. Das ist ja genau das, was sie angesprochen hat. Wir müssen das Ganze als System betrachten und nicht mehr gucken, können wir hier und da besonders viel Windenergie ausbauen und besonders viel Solar. Und wir achten nicht darauf, ob wir das, was wir an Energie erzeugen, überhaupt ins Netz kriegen. Sondern wir müssen jetzt gucken, wie muss das Netz ausgestaltet sein, welche Speicherkapazitäten brauchen wir und wie viele Redundanzkraftwerke brauchen wir. Und da sind wir im Moment dabei, das zu ermitteln. Und das finde ich gut, dass sie das zunächst mal diese Diskussion jetzt als Systemdebatte aufgemacht hat. Und wir nicht mehr darauf gucken und sagen, es ist eine reine Erfolgsmeldung, dass ich so und so viel Windkraftanlagen und so und so viel Solaranlagen mehr habe. Das ist nämlich für sich betrachtet leider kein Erfolg.
Aber wenn man Frau Reiche zuhört und wenn man Ihnen jetzt zuhört, dann wird ja eines deutlich. Robert Habeck hat Erneuerbare ausgebaut. Robert Habeck hat dafür gesorgt, dass wir dort einen riesigen Boom in die Zukunft hingekriegt haben. Und er hat in dem Maße, in dem wir Gaskraftwerke gesagt, wir brauchen auch Gaskraftwerke. Jetzt dreht sich diese ganze Frage um. Frau Reiche und auch Sie jetzt gerade sagen, wir kriegen leuchtende Augen, wenn wir Gaskraftwerke in großen Mengen ausbauen können, wenn wir Gasbohrungen auf den Weg bringen können, wenn wir Borkum vor Borkum bohren, wenn wir in Niedersachsen fracken, all das sind die, naja, es geht darum, die heimischen Quellen besser zu nutzen. So hat es Frau Reiche beschrieben. Und auf der anderen Seite, wenn wir die erneuerbare Debatte führen, dann haben Sie gerade konstant gesagt, man darf vielleicht nicht so viel davon ausbauen. Man muss da vielleicht ein bisschen weniger. Man darf da nicht. Also das ist die Verschiebung.
Ihre Sorge ist,
das ist die Verschiebung der Grunddebatte. Und dann haben wir ja eine Frage: Was bringt in Zukunft gute neue Technologien, günstige Preise und Klimaschutz? All das sind die erneuerbaren Energien. Und dazu kommt auch noch Unabhängigkeit von Russland und Unabhängigkeit vom LNG aus den USA. Auf der anderen Seite steht die Rechnung: Abhängigkeit von Putin, Abhängigkeit von LNG-Gas aus den USA. Zweitens Umweltzerstörung bei der Förderung. Drittens springende Preise spätestens dann, wenn der ETS 2 kommt, also wenn die Gaspreise dann auch noch belegt werden mit dem Emissionshandel. Das heißt, die Frage am Ende ist, erneuerbar und günstig oder fossil und teuer? Und diese Frage liegt auf dem Tisch.
Nein,
und Sie beantworten
ja
sie mit fossil.
Ob das ein Widerspruch?
Nein,
ob das unbedingt
es ist überhaupt gar keine Alternative, wo sich zwei Dinge gegenüberstehen. Das ist völliger Unsinn. Sondern es geht darum, den Ausbau der Erneuerbaren jetzt sinnvoll zu ergänzen, damit das Gesamtsystem insgesamt funktioniert.
Geben Sie mir noch eine Chance,
das hat er ja gerade nicht gemacht.
Doch. Geben Sie mir noch eine Chance, einen letzten Stichpunkt anzusprechen, bevor die Sendung dann auch schon zu Ende ist. Sie haben das Lieferkettengesetz genannt. Also das trägt ja der Forderung aus der Wirtschaft Rechnung, dass man auch die Rahmenbedingungen ändern muss in Deutschland. Also dass viele Vorschriften sie einfach zu sehr einengen. Jetzt habe ich heute gelesen, dass es schon eine Antwort aus Europa gibt, dass das Lieferkettengesetz jedenfalls nicht abgeschafft werden soll, sondern maximal reformiert werden soll. Sind Sie denn damit zufrieden? Hätten Sie sich mehr Rückenwind aus Europa? Immerhin zur Erinnerung, da ist eine CDU-Dame Chefin der Kommission gewünscht.
Also, dass man Lieferketten verfolgt, ist ja grundsätzlich keine falsche Idee. Das muss man ja auch mal sagen. Es geht ja darum, am Ende nachher eine Produktion sicherzustellen, bei der, ich sag mal, menschenwürdig produziert wird. Daran haben wir ja alle ein Anliegen. Das wischt ja keiner vom Tisch. Nur wir müssen uns auch mal ehrlich machen, wir als Deutsche sind in ganz, ganz vielen Bereichen vorangeprescht und weit über, ich sag mal, das normale und erforderliche Maß hinausgegangen und haben unsere Unternehmen mit einem wahnsinnigen Wust von Bürokratie zusätzlich belastet. Und jetzt muss mal einmal eine Zeit, wir sind in einer Rezession im dritten Jahr, ich habe es gesagt. Und jetzt ist gerade mal die Zeit, wo man sagen muss, es kommt jetzt gar nichts mehr, aber auch gar nichts mehr an zusätzlicher Bürokratie, die unsere Unternehmen belastet. Und alles das, was irgendwie möglich ist, werden wir jetzt abbauen. Völlig wurscht, sage ich mal so deutlich, was Europa da jetzt liefert. Wir werden alles das, was wir machen können, an Bürokratie wegnehmen, um die Unternehmen zu entlasten, damit sie sich auf Investieren und das Schaffen von Arbeitsplätzen konzentrieren können.
Also ich habe es notiert, dass man an der Stelle, es soll nicht abgeschafft werden, aber reformiert werden. Genau. Herr Audretsch, genau die Schlussfrage, für Sie. Was wir jetzt brauchen, ist ja vieles, was Robert Habeck und ihre Partei in der Ampelkoalition ja auch schon angedacht hat. Also im Prinzip, die Union spricht von Entfesseln der Wirtschaftskräfte. Vieles war bei Ihnen ja auch schon angelegt. Brauchen wir nicht weniger als ein Wirtschaftswunder? Wie können Sie da unterstützen? Wie werden Sie da unterstützen als Oppositionspartei?
Ich verbinde das mit, weil es sonst nur einseitig angesprochen worden war, das, was wir beim Lieferkettengesetz sehen, ist Teil des Chaoses, das Friedrich Merz gerade europapolitisch allerorten anrichtet. Er hat einen guten Punkt gemacht in der Außenpolitik, das würde ich zugestehen. Beim Thema Lieferkettengesetz ist er nach Brüssel gefahren und hat gesagt, wir schaffen das deutsche Gesetz ab und wir schaffen das Brüsseler Gesetz gleich mit ab. Das soll alles abgeschafft werden. So hat das neben Ursula von der Leyen stehend in Brüssel gesagt. Gleichzeitig gibt es eine Vereinbarung mit Herrn Weber im Europäischen Parlament, dass genau das Gegenteil passieren soll, dass man nämlich eine Reform vorbereitet. Ursula von der Leyen steht dazu. Die Kommission wird da auch weiterhin dazu stehen. Das heißt, er sprengt einen Konsens, der über lange Zeit in Europa erarbeitet wurde, gerade hoch. Und das ist das gleiche, was wir bei den Grenzkontrollen sehen, auch dort sprengt er gerade einen europäischen Konsens hoch, was in der Situation, in der wir eigentlich europäische Einigung bräuchten, Gift ist.
Der Schwerpunkt liegt also momentan bei Kritik. Jetzt muss ich auch Herrn Mittelberg die letzte Frage stellen, weil wir sind am Ende der Sendung. Herr Mittelberg, Ihre Prognose, wie lange dauert es, bis Sie es schaffen, der Öffentlichkeit die ersten Erfolge zu vermitteln? Ihre Prognose?
Das werden wir schon vor der Sommerpause leisten.
Wir werden das verfolgen. Herr Mittelberg, Herr Audretsch, ganz lieben Dank für die Diskussion hier im Studio und Ihnen zu Hause. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Jetzt folgt das Aktuellste zum Tag bei Phoenix. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.